Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Und ja, ich kann euch beruhigen, diese Folge wird auf jeden Fall spannender als der Super Bowl, denn ich habe einen ganz besonderen Menschen an meiner Seite, Moritz. Hallo.
Ja, hi Anton. Ich weiß nicht, also wenn die so ähnlich wird, die Folge, wie die Halftime-Show, dann könnte es eine enge Kiste werden, was da von beidem spannender wird. Aber lass uns lieber direkt nochmal auf die Bundesliga zurückschauen.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Und ich fange an. Denn wir wissen alle, was bei dir gleich kommt, deswegen nutze ich kurz die Zeit und nehme meinen ersten Sieger und das ist für mich der Stuttgarter Seelenfrieden. Denn die Stuttgarter haben sich mit 2:1 in Dortmund durchgesetzt und ich glaube, wie diese Saison und diese beiden Duelle gegen Dortmund gelaufen sind für den VfB, zu Hause 5:1 und jetzt 2:1 in Dortmund, das ist einfach Balsam für die Seele, nachdem man ja im Sommer Guirassy und Anton an den BVB abgeben musste, verloren hat, Waldemar Anton, ja der Kapitän, der jetzt auch in diesem Spiel noch ein Eigentor gemacht hat. Also ich glaube, als Stuttgart-Fan hat man sich diese beiden Spiele und natürlich jetzt eben auch dieses zweite Spiel, diesen 2:1-Sieg in Dortmund richtig, richtig gut schmecken lassen. Und deswegen glaube ich, ist das auf jeden Fall ein Sieger, der da ganz weit oben stehen muss, Anton. Wie siehst du es als quasi Namensvetter des Erwähnten?
Ja, natürlich. Also das ist ganz, ganz klar, dass der VfB Stuttgart da geführt werden muss. Ohne zu viel vorauszunehmen, natürlich werden die Dortmunder auch nochmal Thema werden. Und es ist wirklich alles eingetroffen, was wir auch teilweise schon besprochen hatten hier. Und ja, dass es dann dieses Drehbuch gibt, auch noch mit dem Eigentor und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, selbst als Außenstehender, wirklich hart, finde ich, auch aus Dortmunder Sicht, was da passiert ist. Für den VfB, du hast es richtig gesagt, natürlich extrem wichtiger Sieg, nicht nur aufgrund dieser ganzen Nebenschauplätze, die du auch richtigerweise erwähnt hast, sondern natürlich auch sportlich unglaublich wichtig. Wir haben ja auch darüber gesprochen, die waren nach den 3 Niederlagen in Serie, war auch wieder sofort so, oh, also was ist da jetzt schon wieder los? Da brechen die jetzt doch ein, hier und da und das Ausscheiden aus der Champions League und. Und dann so einen Sieg einzufahren, teilweise mit Hilfe von dem alten Kapitän, ist natürlich, wie du richtig gesagt hast, für den Seelenfrieden im Schwabenländle überragend. Und auch das fand ich sehr schön, wie du das gesagt hast. Alle wissen, was jetzt kommt. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Gut, lass uns das abhaken. Stuttgarter Seelenfrieden, wer braucht das schon, wenn man 8 Punkte Vorsprung hat und an der Tabellenspitze steht? Natürlich, die Bayern, mein erster Spieltagssieger. Ja, wir haben natürlich noch drüber geschrieben, auch über dieses Duell. Es ist ja das, wie hatten wir es genannt? El Maurico.
El Maurico, ja.
Jawohl. und du warst auch im Stadion, da bin ich etwas neidisch. Aber dieses Mal, wir erinnern uns zurück, das letzte Mal, als Bremen in Bayern zu Gast war, waren wir beide im Stadion. Und da konntest du am Ende jubeln. Da haben die Bremer nämlich 1:0 gewonnen. Das heißt, ja, da war ein bisschen was gut zu machen aus Maurersicht auch und aus meiner Maurersicht. Und das hat funktioniert. Ich finde, es war ein solides Spiel. Es war phasenweise, naja, was soll ich sagen, nicht langweilig, es wäre auch zu übertrieben, aber ja, es hat sich so ein bisschen gezogen und natürlich auch wurde dann durch die Elfmeter vor allem auch entschieden. Finde ich aber, muss ich dir immer sagen, kann man beide auf jeden Fall so geben. Und ja, am Ende gewinnen die Bayern 3:0 und sind vor allem auch deshalb Spieltagssieger, weil die Leverkusener gepatzt haben, ganz klar. Also, wie gesagt, 8 Punkte Vorsprung jetzt und es war eine, am Ende finde ich schon recht dominante Leistung der Bayern auf eine Art und Weise. Also, sie haben sehr wenig zugelassen, das ist ja auch gut, das war ja auch ein Thema. Ja, zuletzt, denn in den 5 Spielen, glaube ich, zuvor, haben sie sich immer mindestens ein Gegentor gefangen. Und da hatte man wieder so ein bisschen diese, ja, nicht ganz reife Abwehrleistung der Bayern auf dem Zettel. Und das wurde auch wieder thematisiert. Jetzt also wieder zu null. Ich glaube, ich habe dir danach geschrieben auch, ne? Also da wurde eingeblendet, X-Goals für Bremen war irgendwie 0,1 oder was war's? Mhm. Also da.
Ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen sind.
Ja, da ging irgendwie wenig nach vorne, scheinbar. Ja. Wie hast du es denn im Stadion wahrgenommen, das Spiel?
Ja, also was man, glaube ich, jetzt erstmal direkt festhalten kann, ist, dass es nicht an mir lag letztes Jahr, dass Bremen gewonnen hat, sondern ich brauche dich wieder im Stadion. Du hast ja letztens mal erzählt, dass du noch nie in der Allianz Arena einen Sieg gesehen hast, oder? War das richtig?
Nein, also noch nie, zum Glück nicht, aber im ganzen letzten Jahr tatsächlich nicht. Ah, okay, also ja, 2024 war kein gutes Jahr für mich als Bayern-Fan in der Allianz Arena.
Auf jeden Fall brauche ich dann fürs nächste Duell, müssen wir wieder zusammen oder zumindest beide anwesend sein.
Gerne, gerne.
Und anwesend, also mit mir waren es dann quasi 12 Maurer, denn was die Bremer da gemacht haben, konnte man nicht anders bezeichnen. Also, du hast die Bayern angesprochen, dominant, ja. Also, ich muss dazu sagen, die erste Hälfte war schon wirklich sehr, sehr schwach von den Bayern. Ich saß auf der Südtribüne über dem quasi Stehblock, dem Ultrablock der Bayern, hatte sehr viele Ü60 Bayern-Fans um mich rum und da war schon sehr, sehr viel Unzufriedenheit zu hören, das kann man, glaube ich, so sagen. Und wenn man so ein bisschen, ich hatte schon so ein bisschen Flashbacks, was die Bayern-Leistung anging zum letzten Jahr, wenn Bremen so ähnlich wie letztes Jahr gespielt hätte, mit einfach diesen Nadelstichen, mit den Kontern gefährlich zu sein, und das wäre theoretisch auch wieder möglich gewesen, dann wäre wieder was drin gewesen, glaube ich. Zumindest in der ersten Hälfte, in der zweiten, muss man sagen, haben die Bayern dann schon auf jeden Fall nochmal mehr Druck gemacht, gab diesen Lattenschuss von Kane und dann den Elfmeter. Ist natürlich immer unglücklich, wenn du da als Underdog spielst, dich hinten reinstellst und dann quasi durch ein Elfmeter-Tor dieser Deadlock, wie die Amerikaner sagen, gebrochen wird, dass du dann quasi hinten liegst. Auf der anderen Seite, auch alte Fußballweisheit, je tiefer und je länger du hinten drin stehst, desto mehr Bälle fliegen halt Richtung und in den Strafraum und dann ist halt auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass mal irgendeiner an die Hand geht oder ein Foul passiert. Und ja, so ist dann eben auch zweimal gekommen. Und dann muss ich auch noch sagen, Leverkusen sei Dank ist, glaube ich, Bayern hier der Spieltagssieger. Sonst, glaube ich, wenn Leverkusen gewonnen hätte und der Abstand nicht größer geworden wäre, dann wäre hier Leroy Sané als erster gestanden. Denn der hat ja dann auch nach Einwechslung noch so einen wirklich einen absoluten Abstauber gemacht, den dann nur noch eingeschoben.
Nein, nein, nein.
Aber
also da muss ich direkt einhaken. Das hast du im Stadion vielleicht so wahrgenommen. Aber ich habe wirklich, muss ich sagen, beim Gucken bin ich ins Schwärmen geraten, denn dieser Laufweg von Leroy Sané ist traumhaft.
Dreimal läuft da rechts die Schiene runter, niemand ist dabei. Wenn Sané da nicht mitgeht, ist er halt kein Flankenabnehmer.
Nein, 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 pass auf. Also das, wie gesagt, da hab den Wiederholungen sei Dank, Sané zieht Vollsprint auf den ersten Pfosten, stoppt ab und lässt sich zurückfallen auf den zweiten Pfosten. Und also bitte, beide Bremen-Spieler
ja
suchen. Ja, aber die Bremen-Spieler haben es nicht gesehen.
Das ist ja
die
auch,
sind da, irgendwann die sind da fast
hingefallen
im ersten Pfosten. Die sind da, die wussten gar nicht mehr, hä, war hier nicht gerade noch jemand? Und plötzlich ist er da ganz hingefallen. Es war so ein schönes Tor. Also wirklich traumhafte Leroy Sané.
Anton, ich merke schon, dir fehlt die Fußballpraxis. Du musst mal ins Training kommen bei uns.
Oh, ja, dann zeige ich dir genau diesen Lauf.
Dann merkst du, wie normal.
Ich zieh dir davon und du denkst dir, war Anton, der ist doch gerade noch neben mir gewesen. Oh nein, Gegentor, zack.
Der ist schon beim Vereinswirt.
Da bin ich noch schneller als am zweiten Pfosten, das stimmt,
ja. Nee, die dritte Halbzeit kommt später, Anton, bleib noch kurz ruhig.
Oh Mann, na gut, okay.
Am Ende auf jeden Fall ein verdienter Sieg und wie du sagst, X-Goal-Statistik, also wie die Bayern da auf knapp 5 kommen, also das ist mir auch ein bisschen rätselhaft, weil so gut waren sie dann auch nicht, aber von Bremen muss man einfach sagen, nach vorne ging überhaupt gar nichts. Und so hast du dann eben auch keine Chance, irgendwas mitzunehmen. Aber so ist es halt. Das war dann schon wieder so ein bisschen mehr in diese Richtung Spiele in der Allianz Arena, die ich von früher kenne. Deswegen alles in irgendeiner Weise dann auch normal.
Ja, dann lass uns da einen Haken hintersetzen. Und ihr da draußen könnt auch noch mal gerne schreiben, wie wunderschön dieses 2:0 von Leroy Sané war.
Wie er den da aus 2 Metern einschiebt, ohne Torwart, ich glaub's nicht.
Unnachahmlich. Genauso unnachahmlich wie Union Berlin. Ja, wer hätte das gedacht? Mein zweiter Spieltagssieger ist Steffen Baumgart. Und da wurden mal richtig Big Points im Abstiegskampf gesammelt. Und zwar hat Union Berlin ja mit 4:0 gegen die TSG Hoffenheim gewonnen. Und ich bin ganz ehrlich, damit habe ich vor dem Spiel überhaupt nicht gerechnet. Aber Hoffenheim, die wir hier auch zuletzt schon thematisiert hatten, weil sie in unseren Augen so ein bisschen eine ansteigende Formkurve hatten, waren ja wirklich komplett überfordert, ideenlos, komplett schwach. Und Union Berlin, das unter Steffen Baumgart eben bisher auch noch nicht wirklich überzeugen konnte, nur einen Sieg eingefahren hat gegen Mainz. Jetzt also mit diesem, ist es schon ein Befreiungsschlag? Eventuell, man könnte es so deuten. Dieser 4:0-Sieg in Sinsheim und damit, wie gesagt, gerade auch tabellarisch einiges gut gemacht, sind jetzt 6 Punkte vor den Hoffenheimern. Ich komme immer wieder auf meine alte Formulierung mit dem 6-Punkte-Spiel zurück, denn das war mal eins, wenn man das so nennen kann. Und ja, es, also, wie gesagt, ich bin immer noch so ein bisschen verwirrt fast schon von der Leistung der Hoffenheimer und gleichzeitig auch, dass Union dann das so rigoros bestraft hat in Form von 4 Toren und damit sich jetzt eben so ein bisschen Luft verschaffen konnte im Abstiegskampf, beziehungsweise ja, sich fast schon mehr oder weniger da so ein bisschen rauskatapultiert hat. Denn ja, jetzt ist es schon etwas entspannter, was das Ganze angeht. Und für Steffen Baumgart eben deswegen auch eher bewusst mein Spieltagssieger, ist es eben dieses eine Spiel jetzt, finde ich, auch gewesen, was ja nochmal gezeigt hat, dass dieser Trainerwechsel irgendwo auch Früchte trägt. Es gab schon zuletzt das 0:0 gegen Leipzig. Davor musste man ja ehrlicherweise sagen, dachte man schon, das wäre ein Griff ins Klo gewesen. Zumindest ich dachte das, dass er da irgendwie nicht richtig rankommt, nicht richtig Union so packen kann, wie sich das alle Verantwortlichen und wahrscheinlich auch Fans und so weiter erhofft haben. Dementsprechend jetzt diesen Sieg geholt zu haben, tut dem ganzen Verein und vor allem auch Steffen Baumgart enorm gut.
Ja, also ich glaube, wir wussten es noch nicht am Samstagnachmittag, aber wir haben da bei Union Hoffenheim quasi so eine Preview gesehen auf den Super Bowl. Also das war, hatte schon Parallelen. Ich habe gestern wirklich lange mich daran erinnert gefühlt, als es da 34-0 stand im Super Bowl. Also das war schon so ein bisschen Union gegen Hoffenheim. Also völlig absurdes Spiel. Da Steffen Baumgart zu nehmen, absolut richtig. Ich glaube auch für ihn, nicht nur, dass er mal wieder gewonnen hat, sondern auch mal so ein 4:0 bei einem Konkurrenten. Gerade auch diese 4 geschossenen Tore bei einer eigentlich offensiv eher schwachen Mannschaft. Das ist so ein Spiel, auf das kannst du dann halt auch noch eine Zeit lang verweisen. So, dann hat man mal gesehen, es geht theoretisch. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Wenn du halt sowas nie gezeigt hast, dann gibt es auch nicht den Glauben. Aber so kann man zumindest sagen, ja, aber damals gegen Hoffenheim hat es doch geklappt. Also irgendwas ging doch. Das ist, glaube ich, dann schon auch irgendwie hilfreich für ihn. Gibt ihm natürlich noch mal ein bisschen ein Polster. Ich war jetzt eben kurz verwirrt mit den 6 Punkten Vorsprung, weil jetzt habe ich in meiner App ist diese Wertung rausgenommen vom Bochum-Spiel. Bei mir sind es 5 und beim Kicker sind es 6, weil sie quasi das 1-1 noch werten bei meiner anderen App. Also jetzt war es andersrum. Letztes Mal, glaube ich, wurde der Sieg Union gewertet bei mir. Egal, auf jeden Fall gutes Polster. Du hast es gesagt, über Hoffenheim reden wir noch. Union sehr, sehr gut und tatsächlich auch mal ordentlich kombiniert. Also klar, wenn Union gegen dich 4 Tore macht, dann musst du hinten schon auch wirklich völlig offen stehen. Aber ja,
das stimmt.
Man muss auch sagen, diese Balkan-Offensive, diese neue bei Union, die ballert richtig bisher. Also Ljubicic, der neue Mann, Stürmer, ich glaube aus Österreich kam er, ne? Geholt. Dann haben sie noch mit Ilic, der kam schon im Sommer bisher noch nicht, viel gerissen und Bretain. 3 so richtige Mittelstürmer und die haben zusammen wirklich gewirbelt und nacheinander den Hoffenheimern Dinger reingedrückt. Also das war scheinbar gerade eben dieser Ljubicic, glaube ich, fast mit der ersten Aktion das Tor gemacht. Ein guter Einstand. Bin mal gespannt, wie viel man da dann irgendwie noch weiter von denen erwarten kann. Aber das ist jetzt schon mal wirklich ein guter Befreiungsschlag und auch nochmal sorgt für ein bisschen Ruhe bei Steffen Baumgart. Ja, wir kommen zum nächsten Trainer, Anton, und ich habe jetzt eine Frage für dich, denn mein nächster Sieger ist Marco Roses Lieblingsauto. Denn was könnte Marco Roses Lieblingsauto sein?
Ja, tatsächlich habe ich mich das auch gefragt, als ich das bei uns im Skript habe aufpoppen sehen, dass das da plötzlich steht. Und ich bin dementsprechend sehr gespannt, was Marco Roses Lieblingsauto hier in den Spieltagssiegern verloren hat, beziehungsweise welches es ist.
Marco Roses Lieblingsauto ist natürlich ein Chevy. Denn ein Chevy, das ist natürlich PS, das ist brachial, dynamisch. Und ich glaube, Marco Rose wird dieses Auto fahren, so oft und so lange er kann, denn diese Kombination aus Šeško und wie Xavi, die hat das Spiel gewonnen gegen St. Pauli. Denn man muss wirklich sagen, der Rest von Leipzig am Sonntag war einfach nicht gut, fast nicht anwesend, auch defensiv nicht überzeugend, fand ich. St. Pauli hat mal wieder ein gutes Spiel gemacht. Und man hat einfach zweimal brutalst die Gegner bestraft für Fehler. Beim 1-0 Simmons auf Šeško, beim 2-0 Šeško auf Simmons. Und so kann man dieses Spiel dann eigentlich unterschreiben. Gulacsi hinten hat viele Dinger noch rausgeholt, sonst wäre es nochmal eng geworden. Willi Orban ja auch wieder mit einer roten Karte, auch in der Hinrunde schon mal gegen eine von diesen eher schlagbaren Mannschaften sich vom Platz stellen lassen. Wieder mit einer Notbremse. Also das zeigt auch, wie unsouverän die dann teilweise hinten sind oder dann einfach nochmal das Wackeln anfangen, wenn das Spiel eigentlich ja locker runtergespielt hätte werden können. Aber das war ja gestern oder beziehungsweise am Sonntag wieder nicht der Fall. Trotzdem hat man einfach wieder gesehen, was Simmons und was Šeško und gerade Šeško, den will ich eigentlich da nochmal so ein bisschen hervorheben, was die gerade für eine Form haben und wie wichtig diese beiden sind. Šeško, den haben wir auch schon kritisiert in der Hinrunde. Der hatte auch schon Phasen, wo ihm nicht viel gelungen ist, aber am Sonntag war so ein Spiel, fand ich. Weiß nicht, ob du es auch irgendwie gesehen hast oder was dazu sagen kannst. Da hast du einfach gesehen, wie unfassbar gut der Mann ist. Und ich finde, wenn du den spielen siehst, also er ist logischerweise auch vom Körpertyp und so, erinnert er an Haaland. Und ich finde, wenn du ihn so siehst, wenn du ihn machen siehst, auch wenn du ihm so ins Gesicht schaust, der Typ sieht am ehesten von allen Fußballern aus, als wäre er aus irgendeinem Labor, würde er kommen. So, weißt du, wäre irgendwie so zusammengemeißelt worden. So die Haare, dieses perfekte Lächeln, dann einfach diese Statur mit seinen 1,95 oder was, wie er dann aber mit dem Ball umgeht, wie er da den Pauli-Verteidiger auf den Hosenboden schickt beim 1-0. Das ist einfach eine absolut brachiale Sturmgewalt da vorne. Und wenn der in Form ist, und das ist er im Moment, das muss man auch sagen, ich habe ihn ja vor der Saison als Torschützenkönig getippt. Das wird noch ein Uphill-Battle, aber trotzdem finde ich eine Top-Leistung von den beiden, vom Lieblingsauto von Marco Rose. Denn den Rest musste dieses Auto so ein bisschen hinter sich herziehen.
Ja, ich finde, das war ein Spiel, wo man auch dann am Ende gesehen hat, dass individuelle Klasse schon auch irgendwo Spiele entscheiden kann. Also ist ja klar, das ist kein Geheimnis, da sage ich jetzt nichts Neues. Aber genau das hast du ja gerade perfekt beschrieben. Also Xavi und Šeško, das ist einfach eine Qualität. Entschuldigung. Eine Qualität, die so nicht im Kader der St. Paulianer zu finden ist. Und dementsprechend haben die beiden dann das quasi zusammen den Karren aus dem Dreck gezogen und für Leipzig auch endlich mal wieder einen Dreier geholt. Ich bin auch großer Šeško-Fan. Ich bin mir sehr sicher, dass der einen ähnlichen Weg quasi gehen kann wie Patrick Schick. An den erinnert er mich irgendwie auch sehr immer. Sind sich ja auch relativ ähnlich in der Spielanlage und Šeško hat definitiv alles, was es braucht, um auch gerade in den kommenden Jahren noch ganz, ganz oben mitspielen zu können, was das Mittelstürmer-Dasein betrifft. Und wenn du da natürlich dann neben dir noch so einen hast wie Xavi Simmons, dann macht das auch gleich noch mal mehr Spaß. Also versuch da gerne auch anzuknüpfen und mir dann bald im Training mal die ein oder andere Flanke reinzuschlagen. Dann bin ich am zweiten Pfosten.
Sehr, sehr gerne. Also du hast absolut recht. Ich glaube, das Einzige, was eben Šeško noch so ein bisschen fehlt für den nächsten Schritt, ist diese Konstanz. Aber das ist ja bei vielen jungen Spielern so, auch bei vielen Leipziger Spielern, muss man auch sagen, haben wir auch schon öfter hier besprochen. Und Konstanz eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn das trifft jetzt auch auf meinen dritten Spieltagssieger zu, denn das ist Ugo Ekitike. Den habe ich aufgeschrieben, weil ich einfach sehr, sehr positiv überrascht bin und sehr beeindruckt bin, wie er diese Spiele, seit er vorne da der alleinige Stürmer ist, seit Omar Marmoush gewechselt ist, die Frankfurter verlassen hat, wie gut er das weggesteckt hat, wie aktiv er ist, wie er wirklich, finde ich, aufgeht in dieser alleinigen Mittelstürmerrolle. Extrem viel unterwegs, super viele Laufwege, bietet seinen Mitspielern da einfach sehr, sehr viel an. Hat natürlich ein tolles Tempo und hat jetzt eben auch regelmäßig getroffen, hat auch extrem viele Abschlüsse. Klar, da können noch vielleicht ein, zwei mehr reingehen, so ein bisschen wie Boniface letzte Saison am Anfang der Hinrunde, als er da einfach irgendwie, ich glaube, nach den ersten fünf Spielen hat er, glaube ich, fast 40 Torschüsse gehabt oder so. Das ist so ein bisschen Ekitike, hatte, glaube ich, auch wieder 7 jetzt gegen Gladbach beim 1:1. Aber das ist auch nochmal eine Szene und die finde ich, muss ich sagen, noch beeindruckender als Leroy. Beim 1:1 gibt es einen Schuss von der Strafraumkante, ich weiß nicht mehr, ob es Larsson war, auf jeden Fall ein Mittelfeldspieler von Frankfurt. Ekitike steht 2 Meter im Abseits, kurz bevor der Ball zum Schützen kommt. Und sieht das und macht wirklich so ein, also fast schon so ein Gymnastik-Hüpfer quasi aus dem Abseits raus hinter den Verteidiger und hüpft dann wieder vor, nachdem der Schuss kommt und macht dann den Abpraller rein. Das ist so eine Awareness einfach, die hat mir richtig gut gefallen. Da siehst du einfach, da ist jemand richtig mit Kopf bei der Sache und mich ärgert es immer total, wenn so Mittelstürmer so aus dem Abseits rauslatschen und dann noch drin stehen und einfach, wenn sie einen Schritt reinmachen, du hast eh immer den Vorteil als Offensivspieler da, weil als Verteidiger bist du so auf diesen ersten Abschluss fixiert, bis du dich da umgedreht hast und zum Tor rennst, ist meistens der Stürmer, der ja eh schon Richtung Tor geht, einfach schon vor dir dran, wenn es diesen Abpraller gibt. Und da dann halt einfach nicht im Abseits zu stehen, wach zu sein, das hat da sehr gut gemacht, das hat mir richtig gut gefallen, aber soll eben nicht nur der einzige Grund sein, sondern generell gefällt mir einfach, wie gut er in dieser alleiniger Stürmerrolle ja aufgeht, wie er die annimmt, wie er die umsetzt. Und bisher haben die Frankfurter da alles richtig gemacht.
Ja, bin ich komplett bei dir, wobei natürlich alleinige Stürmerrolle auch nicht mehr ganz so zutrifft. Die Frankfurter haben da ja nochmal ordentlich was zusammengeschustert. Also Michy Batshuayi jetzt noch, dann haben sie ja noch Vahi auch schon verpflichtet, wo man eigentlich dachte, das wäre quasi der Marmoush-Ersatz, aber jetzt Batshuayi direkt auch in der Startaufstellung gestanden.
Gut zum ersten Mal, muss man sagen. Also die Spiele davor war Ekitike alle
genau, klar. Also deswegen,
Fixpunkt vorne. Jetzt klar das, wird sich das wieder verändern, richtig, aber diese Zwischenzeit hat er gut überbrückt.
Definitiv. Also bin auch großer Ekitike-Fan. Und ehrlich gesagt, wir sind ja seine Zahlen und seine Leistungen, finde ich, klar, so ein bisschen hat Marmoush alles überstrahlt, aber die ganze Zeit schon, also ich finde, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, diese Saison von Ekitike ist einfach richtig, richtig, richtig gut. Und bei Frankfurt hat man jetzt ja wirklich die Qual der Wahl, denn auch ein Usun spielt in letzter Zeit extrem einen auf. Jetzt inzwischen auch immer mal wieder entscheidende, wichtige Tore gemacht. Und den haben sie ja auch noch da, ne? Also das ist richtig, richtig stark, auch in der Tiefe jetzt, was da bei Frankfurt gerade in der Offensive rumläuft. Und kann man sie eigentlich nur zu beglückwünschen. Aber das reicht dann halt nicht gegen einen Tim Kleindienst, der dann natürlich auch wieder sein Tor gemacht hat. Und da habe ich na klar immer auch den Blick drauf auf das Duell Kleindienst und Guirassy. Und da führt Tim Kleindienst, unser deutscher Nationalstürmer. Ja, ein 1:1, glaube ich, wo mit beide Mannschaften am Ende leben können, aber auch nicht so gerne mit leben wollen. Also ich glaube, da hätten sich beide am Ende auch noch so ein bisschen mehr erhofft, sage ich mal. Beziehungsweise, klar, wer erhofft sich keinen Sieg anstelle eines Unentschiedens, aber ich glaube, es wäre auch für beide definitiv möglich gewesen, da noch mehr rauszuholen. So ist es aber dann am Ende auch ein recht gerechtes 1:1 geworden mit Ekitike und Kleindienst in den Hauptrollen. Und dann gab es tatsächlich relativ viele Unentschieden an diesem Spieltag. Dementsprechend habe ich mir mal noch als letzten Spieltagssieger das eine Team rausgesucht, was tatsächlich gewinnen konnte. Das war ja nicht allzu häufig der Fall. Und das ist der SC Freiburg. Mit 1-0 gegen Heidenheim auch keine Glanzleistung. Die Heidenheimer ja wirklich ja, in einer sehr, sehr schwachen Phase. Freiburg zu Hause. Und auch wenn es dann am Ende dieses glanzlose 1-0 geworden ist, sind es eben weitere 3 Punkte für Freiburg, die sie auf Platz 6 der Tabelle katapultieren. Und das ist wirklich, ich finde es immer wieder beeindruckend. Also wir haben über Freiburg schon oft geredet und dann auch mal gesagt, als es jetzt zuletzt unter Schuster mal so eine kleine schwächere Phase gab, dass es ja auch ganz normal ist und okay ist und für die Freiburger Ansprüche immer noch eine gute Saison und so weiter. Jetzt haben sie 2-mal in Folge 1-0 gewonnen, stehen da auf Tabellenplatz 6 und reden mal wieder ein ordentliches Wörtchen mit, wenn es darum geht, wirklich in dieser oberen Tabellenregion sich festzusetzen. Und das ist einfach beeindruckend. Das ist wirklich, wirklich stark und dementsprechend habe ich sie hier gerne nochmal mit reingenommen als Spieltagssieger.
Habe ich nicht viel hinzuzufügen. Ich finde, bei Freiburg habe ich immer wieder das Gefühl, dass sie einfach sehr gut darin sind, so Spiele gegen Gegner, gegen die sie gewinnen sollten oder müssen, auch tabellarisch gesehen, dass sie die dann auch holen. Also Freiburg, die haben halt ganz oft so Spiele, auch letzte Woche gegen Bochum, wo sie einfach dann gegen diese Underdogs dann vielleicht nicht immer überzeugend, aber sie kriegen es dann irgendwie meistens hin, gewinnen und dann holst halt auch deine Punkte. Also das reicht ja. Wenn du gegen die meisten schwachen Teams gewinnst, dann reicht es für Europa. Also musst ja nicht gegen die Top-Teams gewinnen. Da gab es auch schon andere Zeiten bei Freiburg, wo sie vielleicht die auch mal geärgert haben. Das sehe ich im Moment nicht so, aber so diese ganzen Teams aus dem unteren Drittel oder fast alle, die unter ihnen stehen, würde ich sagen, die können sie schlagen und das tun sie auch regelmäßig.
Ja, und wenn wir bei Teams sind, die unter Freiburg stehen und im unteren Drittel, dann muss ich überleiten zu meinem ersten Spieltagsverlierer, und zwar Borussia Dortmund. Und ich will nicht sagen, ich hab's ja gesagt, aber ich hab's ja gesagt. Der Zeitpunkt jetzt für den Wechsel zu Niko Kovac, nachdem Tulberg da das ganze Ruder aber wieder rumgerissen hat, um in der Analogie der letzten Folge zu bleiben, wo ich ganz schön viel von Rudern gesprochen habe, war ungünstig. Und das war natürlich ein schwieriges Spiel gegen einen guten Gegner, der die Ansprüche hat, wieder in Richtung Champions League zu schauen. Aber Dortmund war ja, wenn eines in dieser Saison geklappt hat, dann war es die Heimstärke. Und selbst hier konnte man jetzt beim Debüt von Niko Kovac zu Hause nicht gewinnen. Im Gegenteil, man verliert sogar. Die Geschichte hast du eben schon erzählt, höchst unglücklich mit Eigentor Anton und hinten raus sogar noch einer roten Karte Riasson. Aber es war so ein bisschen vorgezeichnet, finde ich. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, ne, Tulberg hat jetzt geschafft, dass in Dortmund die Stimmung, nachdem Sahin ja so unglaublich schlecht in dieses Jahr gestartet ist, wieder so ein bisschen rumgerissen wurde, hat Siege geholt, hat Punkte geholt und muss weg. Und gefühlt konnte Kovac nur verlieren, es sei denn, sie hätten jetzt 5-0 gegen Stuttgart gewonnen und die wirklich an die Wand gespielt. Aber sobald nicht eine klare Reaktion zu sehen ist und dann am Ende auch noch das Ergebnis auf diese Art und Weise steht, dann ist sofort dieser erhoffte Effekt verpufft. Und natürlich kann man auch sagen, ist es manchmal auch so, dass, wenn ein neuer Trainer kommt, erstmal die Philosophie von ihm auch angenommen und hineingearbeitet werden muss. Und es ist ein undankbares, schwieriges Spiel gewesen, ja. Es kann auch sein, dass die nächsten Spiele für Dortmund super laufen und ich meine Worte hier gerade wieder fressen muss. Aber gefühlt war es so vorherzusehen. Und Niko Kovac steht auch nicht unbedingt für den Fußball, den man sich in Dortmund erhofft und der auch mit diesem Kader durchaus möglich wäre, nämlich sehr ansehnlicher Offensivfußball. Und wie das jetzt weitergeht nach so einem Start, ich bin sehr gespannt. Dortmund auf Platz 11. untere Tabellenhälfte. Wir haben es gerade besprochen. Ja, diese Region ist noch relativ eng da zusammen. Also, ne, da kann eine gute Phase auch mal schnell die Sprünge nach oben wieder bedeuten. Aber es ja, sieht momentan tatsächlich sehr, sehr düster aus beim BVB. Und es war, wie gesagt, so ein bisschen vorherzusehen, weil gefühlt konnte Kovac gar nicht gewinnen. Also im Sinne von, dass er ja ein gutes Debüt hinlegt, egal jetzt fast, was das Ergebnis hergibt. Außer, wie gesagt, sie hätten die Sterne vom Himmel gespielt und Barcelona 2009 in den Schatten gestellt. Aber das wussten wir eigentlich alle, dass das nicht direkt passieren würde. Also, wie bewertest du diese ganze Thematik da jetzt rund um den BVB und Kovac?
Ja, also ich habe jetzt die Ausgangssituation nicht ganz so schwierig irgendwie gesehen. Ich finde, solange sie da gut mitspielen, du hast gesagt, das ist kein schlechter Gegner, die können auch Fußball spielen, das haben sie letzte Saison und auch diese Saison schon gezeigt, dann ist das in Ordnung. So war es jetzt einfach ein Spiel, das, finde ich, aus verschiedenen Gründen sehr bitteren Nachgeschmack halt irgendwie hinterlassen hat. So, du musst eigentlich schon hinten liegen, weil Waldemar Anton in der ersten Hälfte schon einen katastrophalen Rückpass spielte, den Undav dann nicht im Tor unterbringen kann. Das ist eigentlich schon das 1-0. Also ich weiß nicht, ob Waldemar da irgendwie noch den roten Brustring gesehen hat, sich gedacht hat, ey, der Dennis, der läuft! Dennis, ich schick dich! vielleicht gab es da irgendwie noch Verwirrung. Ja, und dann halt eben dieses Eigentor, dann kriegst du dann noch eins, das auch so ein bisschen dann, ich glaube, nach einem Standard entstanden ist durch Chabot. Dann war auch, hat so offensiv so, schon so ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt, das muss man sagen. Gab auch wieder ein paar Szenen, wo Guirassy unzufrieden war, weil er nicht die Bälle bekommen hat, die er sich vorgestellt hat. Dann kommst du nochmal ran, dann reicht es am Ende nicht ganz. Du verlierst noch einen Spieler aufgrund einer gelb-roten Karte. Also einfach sehr viele Sachen, die wehtun. Sie sind noch nicht ganz im unteren Tabellendrittel, wie du vorhin gesagt hast, aber lass den Steffen Baumgart mal noch ein paar Touchdowns machen, dann holen die sich noch die Dortmunder. Also dann wird es noch eng. Dann, ja, wird es vielleicht auch noch unangenehm für Kovac. So, glaube ich, war es natürlich jetzt richtig ärgerlich. Ich glaube, auch ein Punkt, der dann okay gewesen wäre, wäre dann als Einstand in Ordnung gewesen für die Dortmund-Fans. Niemand erwartet da jetzt sofort den Hurra-Fußball. Du hast gesagt, gerade bei Kovac, der ist jetzt nicht der Pep Guardiola der Bundesliga aktuell. Viel spannender finde ich dann nächste Woche in Bochum. Also das ist dann schon ein Spiel, da ist deutlich mehr Druck meiner Meinung nach drauf als jetzt eben am vergangenen Wochenende, weil in Bochum traditionell die letzten Jahre, auch in der Saison, in der sie die Meisterschaft dann noch verkackt haben, haben sie da auch nicht gut ausgesehen. Das ist ein Spiel richtig unangenehm. Zu den Bochumern können wir vielleicht später noch ein, zwei Worte sagen. Das wird, glaube ich, interessanter, und wenn er da nicht gut aussieht, dann bin ich bei dir, dann finde ich es deutlich schwieriger. Das ist jetzt auch nochmal ein anderer Ansatz. Man hat auch gegen Stuttgart gesehen, sie standen sehr, sehr hoch. Also dieser Rückpass von Anton, der kam, glaube ich, fast von der Mittellinie zum eigenen Tor. Das gegen Bochum wird ähnlich sein, aber zumindest werden sie da ein bisschen kontrollierter den Ball haben, glaube ich, als gegen Stuttgart. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Kein gutes Debüt auf jeden Fall. Ich glaube nicht, aber dass sie so kurzfristig denken, sich sagen, ah, scheiße, der Tölberg, der hat als letztes doch gewonnen.
Ja, genau, aber der Zeitpunkt ist ja trotzdem natürlich klar selbst gewählt, und ja, sie mussten auch irgendwo dann das Ding festzurren mit Kovac, aber es ist ja, sie haben sich trotzdem in diese Situation ja selber auch wieder reinmanövriert. Weil ja, gegen Stuttgart kannst du dann vielleicht mal verlieren, und es war auch höchst unglücklich, muss man ja sagen. Also da sind ganz, ganz viele Sachen, wie du richtig aufgezählt hast, zusammengekommen. Aber jetzt ist eben genau diese Situation, dass auf diesem Spiel gegen Bochum, den Tabellenletzten, so viel Druck schon drauf ist, ist ja furchtbar für alle Gewerke. Also wenn da irgendwas schief geht.
Aber das wäre ja auch für Tölberg gewesen. Also die haben ja auch nicht gesagt, wir lassen Tölberg jetzt mal drei Spiele machen, klar, weil drei Spiele passt so, oder der soll mal ein paar machen, aber dann bleibt er nicht, sondern die haben halt ein bisschen Zeit gebraucht, um ihren Wunschkandidaten oder zumindest den verfügbaren Wunschkandidaten zu finden und eben fix zu machen.
Alles richtig.
Dann ist es vielleicht fast schon ein bisschen unglücklich, dass eben der Interimstrainer zwischendurch ein paar Siege holt. Trotzdem, ja, war das eine dann, dieses Debüt jetzt eben für mich ist so ein bisschen wie wenn du vor dem Bayern-Spiel einen Trainer wechselst, irgendwie als Abstiegskandidat. Dann kriegst du da aufs Maul. Also,
ja, aber guck mal, allein, dass wir schon so reden, das ist ja, das ist Borussia Dortmund, ne? Und nicht, vielleicht nicht zu Unrecht reden viele Experten sogar auch schon von leichten Parallelen in Richtung Schalke-Hamburg, weil so weit ist es natürlich gerade noch nicht, aber da ist gerade so viel Druck drauf. Und da kann wirklich jetzt ganz, ganz schnell es auch richtig, richtig bergab gehen. Und allein, dass diese Situation davor herrscht, das ist jetzt nicht die Schuld direkt von Niko Kovac oder ähnlichem, aber da ist ja so viel los gerade auch. Jetzt haben sie noch Mislintat entlassen, Ricken versucht da seine Position ein bisschen zu stärken, sein Profil zu schärfen, glaube ich, hat es unser Dortmund-Reporter ausgedrückt. Ach, das ist, das kann halt ganz übel werden.
Da läuft vieles falsch, aber ich glaube, die Stimmung und die Vibes sind viel schlechter als die sportliche Situation.
Ja, das ist richtig.
Also, wir haben mehr als doppelt so viele Punkte wie der Relegationsplatz. Also nach unten müssen die jetzt, glaube ich, nicht gucken.
Ja.
Und die sind 4 Punkte von der Europa League entfernt. Also ist jetzt auch nicht, auch nicht uneinholbar. Es ist halt einfach eine Negativspirale. Und es ist ja dann auch immer an den Erwartungen gemessen. Also wenn jetzt, Schalke mit einem soliden Kader Vorletzter ist und Dortmund mit dem Kader, den sie haben, Elfter, dann ist das vielleicht von der Erwartungshaltung oder quasi der Differenz dazu, ist das ungefähr vergleichbar. Und deswegen ist, glaube ich, einfach sofort sehr viel Stress drin, weil natürlich eben auch dieses Dortmunder Umfeld dann immer direkt, ja, jetzt brechen wir wieder ein und jetzt wollten wir doch eigentlich wieder erfolgreicher sein, aber sind's nicht. Das ist, glaube ich, einfach Teil dieser ganzen Aura, die den Verein umgibt, seit sie nicht mehr Meister sind. Aber ja, schwierig.
Ja. Ja, sehr, sehr schwierig auf jeden Fall. Ich glaube, ja, da könnte man auch gefühlt eine ganze Folge mit füllen. Da ist einfach gerade sehr viel los in Dortmund. Es kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ganz, ganz viel passieren. Sie haben ja auch noch unter der Woche ein Spiel, kommen wir auch noch drauf. Also vielleicht reden wir auch nächste Woche darüber, wie Kovac das Ruder rumgerissen hat. So.
Mein erster Verlierer, das sind die Hoffenheimer. Wir haben schon drüber gesprochen. Ich muss aber trotzdem einfach nochmal auch diese Seite beleuchten. Du hast es auch vorhin ganz gut erwähnt schon. Immer wenn man so ein bisschen eine Besserung wähnt bei den Hoffenheimern, dann kommt so ein neuer Tiefschlag. Und ich glaube, das ist jetzt fast der Tiefpunkt, würde ich sagen. Also sie stehen zwar immer noch vor den alle Abstiegsplätzen, auch vor dem Relegationsplatz, weil einfach die hinten gar nichts auf die Kette kriegen. Aber 0-4 zu Hause gegen Union Berlin ist wirklich ein Schlag in die Fresse. Also das ist wirklich krass. Hätte ich sowas niemals irgendwie, sowas hätte ich niemals erwartet. Das ist, ja, defensiv haben sie ein bisschen was umgestellt. Auch Östigard, der Neuzugang, war da. Den habe ich jetzt gar nicht so schlecht gesehen. Aber das war wirklich Kraut und Rüben und viel mehr fällt mir dazu nicht ein. Es war vogelwild und wie gesagt, wenn du die Offensive von Union so stark machst, dass sie 4 Tore schießen, das hat schon wirklich Seltenheitswert und dann ist dazu eigentlich alles gesagt.
Ja, also Wahnsinn, wie schwach die Hoffenheimer da in diesem Spiel waren und viel mehr Worte möchte ich darüber gar nicht verlieren. Also das war gar nichts.
Dann lass uns einmal ganz schnell in den Tabellenkeller gucken. Ich habe es eben schon gesagt, die würde ich noch kurz, den Tabellenkeller würde ich noch kurz mit als Verlierer reinnehmen, bevor du dann nochmal dran bist. Einmal, damit wir das Spiel abgehakt haben. Heidenheim quasi, die haben wir vorhin schon quasi erwähnt bei Freiburg. Und dann haben wir eben noch am Sonntag gehabt, Kiel gegen Bochum. Wildes Spiel, ging hin und her und am Ende 2-2 hilft natürlich beiden wenig. Gerade weil es so eng ist und weil es ja auch nicht wirklich die Situation ist, dass eben der eine so abgeschlagen ist, sondern die sind alle beieinander, auch noch mit Heidenheim zusammen mit dem Relegationsplatz. Da wäre natürlich ein Sieg, egal für wen, nochmal ein guter Schritt gewesen. Und so eben gab es für beide nur einen Punkt, ging sehr hin und her. Für mich hätte Kiel noch einen Elfmeter auf jeden Fall kriegen müssen, als Holtby da auf die Ferse gelatscht wird von, ich glaube, Ordetz war's. Ganz wild auch die Erklärung vom Schiri, irgendwie sei ein Unfall gewesen und dann später wird quasi so ein Kieler Tor zurückgenommen, weil auch unabsichtlich ich glaube, Holtby ist es selbst, dann auch einen Gegenspieler im Gesicht trifft, ganz leicht, beim quasi vor ihm weglaufen. Kann man so geben, dann dieses Foul, aber dann muss man eben auf der anderen Seite auch diesen Unfall im Bochumer Strafraum zum Elfmeter pfeifen. Wollte ich nur kurz gesagt haben, Holtby danach auch im Interview sehr, sehr frustriert, fast schon amüsiert irgendwie diese Begründung zu hören vom Schiri, aber so gesehen dann dieser eine Punkt für beide natürlich nicht so wirklich hilfreich.
Ja, du hast es angesprochen, ein Sieg hätte da beiden definitiv gut getan und Siege und vor allem auch Tore hätte ich gerne auch in der Konferenz am Samstag gesehen, aber das war tatsächlich auch Mangelware und es ist wirklich skurril, weil ich war ja in der Heimat übers Wochenende und habe endlich mal wieder mit zwei Freunden zusammen Bundesliga gucken können. Ist auch nicht mehr so häufig der Fall, dass wir das schaffen. Und wir haben früher schon immer Witze drüber gemacht, dass es ganz oft in unserem subjektiven Wahrnehmen so war, dass wenn wir zusammen geguckt haben, dann ist ganz oft so gewesen, dass es eher langweilig war. Und dann haben wir mal ein Wochenende, hat jeder für sich geguckt und plötzlich waren es die spektakulärsten Spiele überhaupt und nach 10 Minuten schon 3 Tore hier, 4 Tore da und dann nächste Woche wieder getroffen, 0-0, durch die Bank durch. Und auch das hatten wir jetzt an diesem Wochenende wieder, 2x0-0. Also das war ja gefühlt in der ganzen Saison noch nicht so, dass es eine Konferenz gab, wo 2 Spiele komplett torlos geblieben sind, dann noch ein müdes 1-0 von Freiburg. Also ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, ein Spieltagsverlierer sind hier die Konferenzzuschauer gewesen. Und ich würde sehr, sehr stark auch davon ausgehen, dass es wirklich mit dem Fluch zusammenhängt, der auf mir hängt, wenn ich zusammen mit meinen Jungs hier aus der Heimat gucke. Also das war teilweise schon sehr harte Kost. Natürlich, man hatte eigentlich, wir haben uns dann nämlich auch nochmal hingesetzt und gesagt, ey, ist ja eigentlich ist das eine ganz coole Konferenz. Ne? Also wir haben Dortmund dabei, Stuttgart, Leverkusen, dann ein spannendes Duell mit Hoffenheim Union, was dann am Ende, wie gesagt, ein bisschen Super Bowl-Vibes schon versprüht hat. Aber so richtig Spektakel oder schöne Tore oder besondere Aktionen gab es nicht so wirklich. Und dementsprechend habe ich eben ja auch schon gesagt, ich habe die Freiburger mal noch mit reingenommen als Spieltagssieger, weil sie eben gewonnen haben. Das haben nur ganz wenige Vereine an diesem Spieltag geschafft. Die Leipziger sind, glaube ich, wir hatten ja sogar Marco Roses Lieblingsauto. Guck mal, wir haben, glaube ich, über alle Vereine, die gewonnen haben, gesprochen und hatten selbst in den Gewinnern teilweise Spieler, die auch keinen Sieg für ihr Team geholt haben. Also das, glaube ich, beschreibt schon ganz gut, was das für eine Konferenz war. Und natürlich, da haben wir auch schon drüber gesprochen, in Form des Bayern-Vorsprungs jetzt, gerade die Leverkusener, natürlich mit dem 0-0 in Wolfsburg sehr unzufrieden. Ja. Xabi Alonso hat sich da so ein bisschen Kritik gefangen wegen seiner Rotation, Florian Wirtz nicht von Anfang an spielen zu lassen. Ja, auch da hat man wieder gesehen, Wirtz ist natürlich der Spieler, der da den Unterschied macht. Aber das ist, das wusste man auch vorher schon. Also das ist ja okay, dass man trotzdem dann auch diesen Spielern mal ein bisschen Verschnaufpausen gibt und daran allein, finde ich, kann man jetzt dieses 0-0 nicht messen. Also ich würde da jetzt weniger Xabi Alonso kritisieren als einfach das Leverkusener Spiel an diesem Spieltag, beziehungsweise auch lobende Worte da eher für Wolfsburg auch finden, dass sie diese Offensive dann in den Griff bekommen hat. Und ja, es war, wie gesagt, hinten raus einfach ein bisschen langweilig mit Wolfsburg-Leverkusen 0-0, Mainz-Augsburg 0-0 und sportlich natürlich gerade für die Leverkusener ein echter Rückschlag. Denn jetzt geht's gegen die Bayern und da könnte es eine Vorentscheidung in Richtung des ersten Titels von Harry Kane geben. Und dann gibt es natürlich noch eine Kategorie. Ja, vielleicht werdet ihr denken, warum habt ihr jetzt nur 2 Spieltagssieger, Spieltagsverlierer jeweils gehabt? Wir haben sie mal zusammengefasst. Tabellenkeller und Konferenzzuschauer, bevor wir hier noch stundenlang über weitere 0-0s sprechen, gehen wir doch lieber dahin, wo es richtig Spaß macht. Und zwar in die dritte Halbzeit.
Ach, die dritte Halbzeit ist mir eh die liebste.
Und in der dritten Halbzeit wollen wir uns den bisherigen zwei DFB-Pokal-Viertelfinals widmen. Boah, da ging es aber auch mal heiß her. Stuttgart, wie gesagt, nachdem Sebastian Hoeneß davon gesprochen hat, wir waren vor kurzem noch Weltmeister, jetzt sind wir Bademeister. Zu Hause gegen Augsburg und der VfB gewinnt mit 1:0. Es war ein verdienter Sieg, ein wichtiger Sieg für die Stuttgarter. Die komplette Stimmung in Stuttgart gerade mal wieder um 180 Grad gedreht, also nachdem da drei Spiele gar nicht so richtig gingen. Jetzt also der Sieg gegen Dortmund und zuvor dieser ganz wichtige Sieg im Pokal. Stuttgart träumt vom Titel und das völlig zu Recht. Ja, es war am Ende nur ein 1:0. Es hätte hinten raus auch gut und gerne nochmal den Lucky Punch der Augsburger geben können. Aber so war es eben nicht. Und am Ende stehst du dann mit einem 1:0 in der nächsten Runde. Und das ist alles das, was zählt. Und für Stuttgart natürlich absolut wunderbar. Aus dieser Phase heraus, wo es Negativität gab rund um den Verein, jetzt eben Pokal-Halbfinalist, fast wie der erste FC Köln. Moritz, was ist da passiert?
Ja, ich habe hier ja noch getippt, dass ich glaube, dass die Kölner Stress machen und dass es eine enge Kiste wird. Ich habe dann, glaube ich, am Ende sogar gesagt, ein Torunterschied für Leverkusen. Ich bin ganz ehrlich, ich war dann natürlich auch großer Köln-Fan zum Ende dieses Spiels und es lief ja alles so gut. Es hatte wirklich top angefangen, mal wieder durch die Nachspielzeit bisschen in der Zeit gereist. Damien Downs mit dem 1:0 in der 55. und Linden Meiner mit dem 2:0 in der 54. Ich liebe sowas immer. Da sah es alles noch richtig gut aus. Dann Schick und dann, wie wir es von letzter Saison kennen, ewig Nachspielzeit. Man muss dazu sagen, meiner Meinung nach ohne Diskussion, also völlig in Ordnung so. Gab auch immer wieder Unterbrechungen. Und dann kommt wieder dieser Patrick Schick. Also das ist ja gefühlt nicht nur immer Leverkusen, immer in der Nachspielzeit, sondern auch immer Patrick Schick. Also ich glaube, Sie haben es gesagt, letztes Jahr in der Nachspielzeit hat er 6 Tore gemacht für Leverkusen. Allein in der Nachspielzeit. Und jetzt hat er dieses Jahr ja auch schon wieder ein paar gemacht. Also auch, ich weiß noch, im Supercup vor Saisonbeginn hat er auch am Ende eins entschieden oder zumindest den Ausgleich gemacht. Ich weiß gerade nicht mehr. Auf jeden Fall ist das der Mann für die späten Tore. Und dann Victor Boniface. Und das ist natürlich unfassbar Heartbreak für Köln. Du hast ja, glaube ich, dein Bruder, ne? Meintest du, ist Köln-Fan, also
ja.
Mein Beileid. Wie hat er es erlebt? Hast du mit ihm gesprochen?
Ja, also nicht direkt bewusst auch, aber es ist natürlich, es ist so hart, wirklich. Die ganze Geschichte, du hast es natürlich als Experte mehr oder weniger vorausgesagt, aber da hat ja niemand so richtig dran geglaubt, sage ich mal, außer natürlich die ganzen Köln-Fans, dass man in Leverkusen so eine realistische Chance aufs Weiterkommen hat, beziehungsweise wirklich Minuten nur davon entfernt ist. Und dann auf diese Art und Weise zu verlieren, das ist wirklich, wirklich hart. Ich muss auch sagen, ich fand die Nachspielzeit total gerechtfertigt. Aber unabhängig davon, Mann, eine Flanke verteidigen. Einmal, ja. Timo Hübers macht ein Topspiel und verschätzt sich bei der letzten entscheidenden Flanke. Köpft den einfach raus.
Schmied war es, glaube ich. Aber
ja, ich glaube, Hübers war quasi, also war gar nicht richtig in der Szene,
so,
weil,
okay.
Aber weil er eben einen Schritt nach vorne macht zu einem anderen Gegenspieler hin. Also klar, passiert in der Szene, aber im Zweifel stell dich 2 Meter weiter nach rechts als Timo Hübers und köpft das Ding weg und du gewinnst das.
Oder mal Grimaldo stören, der irgendwie schon mit einer Gehirnerschütterung rumgerannt ist die ganze Zeit.
Ja,
also, dass der da aus dem Halbfeld die Flanke wirklich perfekt in den Fünfer spielt, das muss halt auch nicht sein.
Nee, klar.
Also das sagt sich leicht alles in der 98. Minute, aber trotzdem.
Vielleicht waren die etwas kaputt.
Ja.
Das
wäre uns nicht passiert.
Passieren, genau. Also da müssen sie vielleicht nochmal aufs Laufband. Ich wäre den dann natürlich noch weggelaufen und hätte da vorne Grimaldo noch umgetackelt und wäre selber noch der Flanke hinterher gesprintet und hätte die noch rausgehauen. Nein, wirklich hochdramatisch dann ja auch noch das minimale Abseits in der Verlängerung, ja. Wo Köln sogar dann wirklich noch einmal kurz gedacht hat, zurückgekommen zu sein. Also wirklich ein Drehbuch, was nicht hätte Leverkusen-like sein können. Und für Köln der absolute Heartbreak. Schmerzt extrem, wie gesagt, aufgrund meiner Köln-Verbindung und natürlich auch in der Art und Weise besonders. Leider muss man von außen betrachtet auch sagen, das ist eine verdammte Qualität der Leverkusener auch. Ne? Also
absolut.
Man kann es nicht mehr wegdiskutieren. Das ist kein Glück. Das ist nicht, weil die Nachspielzeit so lang war. Die war komplett okay, gerechtfertigt. Das ist einfach eine Qualität. Diese Mannschaft gibt sich nicht auf. Die weiß um ihre Qualität. Die weiß um ihre Möglichkeiten und holt das Ding tatsächlich noch. Es tut weh. Aber man muss es leider dann hinten raus auch anerkennen. So glaube ich, würde ich es zusammenfassen.
Ich glaube, es gibt mittlerweile im deutschen Fußball so eine Selbsthilfegruppe für Beteiligte, die gegen Leverkusen in der Nachspielzeit verloren haben. Also da.
Boah, die ist riesig. Das ist ein riesiger angemeldeter Verein.
Ja, das ist so dieses Meme von, ich glaube, Spider-Man ist es, everywhere I look, I see his face. Und dann so Patrick Schick, wer irgendwie. wie er jubelt. Also ich glaube, da gibt es schon ein paar, die immer noch nachts aufwachen.
Ja, definitiv.
Schwierig. Naja, lass uns noch einmal Schlagzeilen schreiben, Anton.
Making News.
Und das machen wir natürlich in Bezug auf die kommenden Champions-League-Spiele. Die Zwischenrunde, also die Hinspiele der Zwischenrunde, stehen an Dienstag und Mittwochabend. Anton, hast du irgendwie eine Schlagzeile oder zumindest mal einen Tipp für mich? Wir haben am Dienstag Dortmund bei Sporting Lissabon. Wir haben zum Beispiel auch Real bei Man City, auch ein sehr, sehr interessantes Ding.
Ja.
Und dann am Mittwoch natürlich deine Bayern in Glasgow.
Also ich freue mich zum einen riesig auf City gegen Real. Da kann ich gefühlt auch nichts predikten. Ich glaube, das kann wirklich in alle Richtungen gehen, dieses Spiel. Also das könnte von einem sehr langweilig taktisch geprägten 0-0 bis hin zu einem 4-4 bis hin zu einem Kantersieg in die eine oder andere Richtung, glaube ich, ist da alles mit möglich.
Ja.
Dann glaube ich, dass Dortmund eine sehr positive Schlagzeile schreiben kann. Ich glaube, dass Niko Kovac da das erste Ausrufezeichen setzen kann bei Sporting Lissabon. Und dann glaube ich tatsächlich, dass sich die Bayern noch ein bisschen schwer tun werden bei Celtic Glasgow.
Das auch.
Also, ich glaube, ich kann mir vorstellen, auch wenn ich es natürlich insgeheim nicht hoffe, dass das ein sehr enges Spiel wird, vielleicht ein Unentschieden. Und dass dann viele so ein bisschen nervös werden in Richtung der Bayern, weil natürlich, man ist jetzt Manchester City da aus dem Weg gegangen, das war ja die andere Möglichkeit. Danke nochmal an Thiago fürs Losen. gleichzeitig ist natürlich der Druck dadurch nicht kleiner geworden, sondern fast sogar noch größer. Und dass Bayern gegen Celtic haushoher Favorit ist, ist klar, ich mache mir doch keine Sorgen, gerade wenn es dann in Richtung Rückspiel geht in der Allianz Arena. Ich glaube, spätestens da werden sie es dann festzurren, das Weiterkommen. Aber ich glaube eben, dass im Hinspiel schon noch so ein bisschen Schwierigkeiten entstehen könnten. Und ich merke, du bist da ähnlicher Meinung.
Ich sehe da ein sehr ähnliches Spiel wie bei Aston Villa, wo die Bayern ja auch eigentlich versucht haben, kontrolliert aufzubauen, den Ball nach vorne zu spielen, auch so ein bisschen laufen zu lassen. Und gerade in England, beziehungsweise jetzt dann in Schottland, in Glasgow nochmal extremer, sind die Fans dann abends halt schon so sehr, ich finde immer sehr aufgeheizt und sehr da, wenn dann zum Beispiel mal so ein Ball erobert wird. Und da hat Celtic leider sehr viele schnelle Konterspieler. Da bin ich gespannt, wie die Bayern das verteidigen. Ich hoffe und denke, dass sie auch ein bisschen aus dem Aston Villa und vielleicht auch aus dem Barcelona-Spiel gelernt haben. Da halt einfach ein bisschen besser abzusichern. Das war teilweise einfach zu riskant. Und dann ist das auch völlig in Ordnung, wenn du da mit einem 1-1 oder mit einem 1-0, vielleicht sogar mit einem 0-1 rausgehst. Das ist natürlich nicht das Ziel. Und dann sehe ich es aber so wie du, dass sie dann eben in der Allianz Arena, da flippt dann einfach dieser Zuschauervorteil und der wird sich dann auf jeden Fall tragen. Dann werden die Schotten dem Druck nicht standhalten, glaube ich.
Ja, also genau das predikte ich ja auch, make the news genauso. Vielleicht werden wir aber auch eines Besseren belehrt und es kann halt auch sein, also es ist unglaublich unangenehm im Celtic Park zu spielen, das haben ja unter anderem auch die Leipziger schon erleben müssen in dieser Champions-League-Saison. Es kann aber auch genauso passieren, dass wenn du es schaffst, ein frühes Tor zu schießen als Bayern München, dann kann es auch sein, dass die da schon mit einem deutlichen Sieg rausgehen. Also ich habe Respekt davor, bei Celtic zu spielen. Ich glaube, wie gesagt, auch es kann durchaus ein knappes Ding werden. Aber die Hoffnung besteht, solange Leroy Sané wieder auf dem Platz steht, dass da auch ganz, ganz viele Tore fallen werden. Und dementsprechend glaube ich zumindest das, können wir dann so zusammen quasi festhalten. Und hinten raus, glaube ich, klar, werden sie es dann im Rückspiel spätestens ziehen. Glaubst du denn auch, dass Dortmund über zwei Spiele gesehen sich da durchsetzen wird, mit der aktuellen Verfassung auch?
Ich glaube schon. Ich glaube, es war diese Saison jetzt auch häufiger schon so ein bisschen dann die willkommene Ablenkung, die Champions League von der Bundesliga. So ein bisschen, okay, hier ist es, am Anfang war es noch so ein unbeschriebenes Blatt. Da hat man auch auswärts gewonnen teilweise, was sonst eigentlich sehr verpönt war in Dortmund bisher in dieser Saison. Und dann hat man, finde ich, trotzdem eine gute Saison gespielt in der Champions League bisher. Vielleicht schon, würde ich sagen, schon ein bisschen besser als in der Bundesliga. Und es ist ja irgendwie oft so, wenn es in einem Wettbewerb nicht läuft, gerade in dem, der eigentlich so dein täglich Brot ist, dann ist vielleicht so ein anderer mal, kommt mal ganz gelegen. Deswegen glaube ich schon, dass da was geht, weil Sporting eben auch einfach, die wackeln ziemlich, seit eben ihr Trainer zu Man United gewechselt ist.
Das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Ich glaube, wir haben Wort gehalten. Ich fand nämlich die Halftime-Show beim Super Bowl überragend, obwohl ich auch viele gehört habe, die es nicht so mochten. Auch bei mir in der Gruppe war es da gespalten. Ich glaube, für Rap-Fans war es einfach traumhaft und für alle, die jetzt nicht so ganz da mit drin sind, war es ein bisschen unspektakulärer, möchte ich es mal nennen. So zumindest mein Gefühl. Und ich glaube, für Fußballfans und zwei Mannmauer-Fans war diese Folge auch ein inneres Blumenpflücken.
So ein inneres Mauern, einfach so einen Stein neben den anderen setzen. Brick by Brick, wie man so schön sagt. Wir hoffen auch, dass euch diese Folge per Algorithmus in den Feed gespült wird. Und damit bedanke ich mich auch bei dir, Anton. Es hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Woche und auf die nächste Folge. Mach's gut und bis bald.
Ciao.